Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Es bleibt spannend. Der Abstimmungssonntag, wo die Schweiz über die Nachhaltigkeitsinitiative von SVP, also über 10 Millionen Schweiz, entscheidet, rückt immer näher. Heute sind die neuesten Umfragenresultate rausgekommen und die zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Aktuell würden 45% der Stimmberechtigten ein Ja in die Urne legen, während 52% die Vorlage würden ablehnen. Aber die Umfragen sind vor dem Messerangriff von Winterthur durchgeführt worden. Ein Ereignis, das durchaus einen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten haben könnte. Was gibt bei der Stimmbevölkerung den Ausschlag, um effektiv an die Urne zu gehen? Wieso sind die Frauen bei dieser Abstimmung besonders entscheidend? Und wie radikal ist der Abstimmungskampf in den letzten Wochen geworden? Wir wollen es genau wissen und haben uns darum den Mann in Durchblick geholt, der alles rund um Abstimmungen und Umfragen weiss. Der Politikwissenschaftler und Historiker, der Claude Longchamp. Mein Name ist Christoph Gaschlin und das ist der Durchblick.
Herzlich willkommen, Claude Longchamp. Vielen Dank, nehmt ihr euch Zeit.
Herzlich willkommen, Ihnen.
Gegenüber der ersten Welle der Umfragen hat sich jetzt ein Nein-Trend herausgebildet. Könnt ihr den Verlauf kurz analysieren?
Ich denke, in der Kampagne hat immer zwei Formen von Dynamik. Am Anfang sind vor allem die Initianten aktiv. Sie stellen das Problem in den Raum und sie kommen eine grosse Aufmerksamkeit über. Und dann kommen nach und nach Events, so nach dem Motto, ja, aber. Und jetzt kommen immer mit Events diskutiert werden und genau das ist da eigentlich passiert. Phänomenaler Start von der Initianten und dann, je länger es gegangen ist, umso mehr Event, insbesondere zum Deckel, was ja Gegner, was die Initianten selber auch zugeben, dass dort der Schwachpunkt ist.
Was hat euch an neuesten Umfragen am meisten überrascht?
Ja, für mich eigentlich Mobilisierungsfrage. Es ist mit 54% weder super hoch noch normal tief, sondern es ist irgendwie etwas in der Mitte. Wenn man es nach Parteien anschaut, würde ich sagen, gut mobilisiert sind die Grünen, GLP und Mitte. Schlechter mobilisiert, überraschenderweise, sind SVP, SP und FDP. Das ist überraschend. Die grossen Parteien sind meistens besser mobilisiert, was ein bisschen dafür spricht, dass eine gewisse Ambivalenz bei der Wählerschaft von der SVP bis zur SP ist gegenüber der Fragestellung, gegenüber der Antwortmöglichkeit, die man hat und dass man sich nicht richtig daheim findet.
Und wenn man jetzt die Umfrage anschaut, dann scheint die Initiative nicht einfach an Zustimmung zu verlieren, sondern vor allem eben in der bürgerlichen Mitte. Ist das auch ein entscheidender Punkt von dieser zweiten Umfrage?
Ja, das ist ein überdurchschnittlicher Rückgang in den bürgerlichen Zentrumsparteien. Aber es ist eigentlich ein Phänomen außerhalb von der SVP praktisch überall. Für mich fast noch wichtiger, fast auffälliger, ist eigentlich, dass der ganze Rückgang gemäss SRG-Umfrage auf Frauen zurückzuführen ist. Bei den Männern ist es 50% ja, bei der ersten und bei der zweiten Umfrage. Bei den Frauen ist der Anteil doch erheblich gesunken und macht genau die Differenz aus von der ersten bis zur zweiten Welle insgesamt.
Was könnte dort ausschlaggebend gewesen sein?
Sicher ist am Anfang auch eine gewisse Ambivalenz bei Frauen vorhanden gewesen, dass Migration nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile hat, insbesondere für sie im Alltag. Und ich denke, mit der Zeit hat sich jetzt doch geklärt, dass die Initiative für die Nachteile, die es hat bei der Migration, dass die eigentlich wenig Handhabe bietet für bessere Lösungen.
Also da können wir zusammenfassen, dass die Frauen die Abstimmung werden entscheiden oder welche Gruppierung wird entscheidend sein?
Ja, bei engen Verhältnissen kann man natürlich fast alle Gruppierungen nennen. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich habe im Voraus gesagt, drei Gruppierungen sind entscheidend. Das ist die bürgerliche Mitte, haben sie angesprochen, sage ich ja, aber nicht nur. Dann die Agglomerationen. Eindeutig sieht man in dieser Umfrage, der Veränderung ist in den Agglomerationen, nicht auf dem Land. Und letztlich eben doch auch das Geschlecht, das heisst Männer- und Frauendifferenz. Männer neigen zu rechteren Positionen, Frauen etwas weniger zu diesen rechten Positionen. Und genau das findet heute statt.
Die Umfrage ist Mitte, Ende Mai durchgeführt worden. Am 28. Mai ist es näher zu dem Messerangriff in Winterthur gekommen. Der Einfluss von dieser Tat ist also noch nicht in einem Umfrageresultat abgebildet. Welche Wirkung wird das auf das Abstimmungsergebnis haben?
Ja, man kann es einfach sagen, es kann eigentlich nur eine Wirkung haben auf der Ja-Seite. weil es bedient, der Vorfall bedient zwei, mindestens zwei Interpretationsmuster, die die Asite entwickelt hat, nämlich ein Integrationsversagen, sicher das offensichtlichste Interpretationsmuster, aber nachher auch gewisse vermehrte Unsicherheit, die dank ausländischer Bevölkerung in der Schweiz entstanden ist. Das sind zwei Muster, die den Befürworter eindeutig helfen. Ob das viel ausmacht, bin ich ein bisschen zweifelnd. Man sieht ja, dass der Gesamttrend ja in die umgekehrte Richtung geht. So würde ich sagen, das ist eine gewisse Korrektur möglich. Es ist vor allem eine Bestätigung bei den Initianten möglich oder bei den Befürwortern von den Initianten möglich. Es ist eine gewisse Korrektur möglich. Im Moment halte ich allerdings den Effekt zwischen 0 und 2 Prozentpunkte, also nicht auf der entscheidenden Seite.
Und was denkt ihr, wie stark ist die Tat von den Befürwortern von Initiativen instrumentalisiert worden?
Ja, bei der jungen SVP hat man es gesehen, es ist sofort losgegangen und eigentlich auch sehr stark thematisiert gewesen. Bei der SVP ist es auch, wenn auch vielleicht ein bisschen eins zurückhaltender, weil die SVP wollte eigentlich eine Diskussion über Dichtestress führen und über überlastete Infrastrukturen führen und nicht eine Diskussion, die könnte früher oder später dann in Vorwurf von Rassismus enden. So habe ich das Gefühl gehabt, eher ein bisschen weniger der Fall. Wenn ich die Medien anschaue, die Sonntagspresse hat vorsichtig darauf reagiert, Boulevardpresse, insbesondere die Online-Medien, haben recht heftig darauf reagiert. Also es ist sicher noch nicht fertig, die Diskussion dazu.
Und könnt ihr euch an ein ähnliches Ereignis so kurz vor der Abstimmung erinnern, wo dann entscheidend war auf das Abstimmungsresultat?
Ja, sicher. Der berühmteste Fall war eine Arena-Sendung, 1900, wenn ich mich richtig erinnere, 1992 zur NEAT, wo der Adolf Ogi einen schweren Patzer gemacht hat und mit dem Patzer in der Form einem grossen Publikum, der mit der Arena einen schweren Patzer hat, weil er den Turner beleidigt hat. Und das hat den Rest von der Kampagne eigentlich vollständig geprägt. Doris Leuthard hat einmal eine Fehlaussage gemacht bei der Finanzierung, für die Finanzierung vom Erdöl. Hat auch in der Arena-Sendung einen schweren Fehler gemacht und auch der Fehler ist ihr zum Vorwurf gemacht worden. Ob es am Schluss das entscheidende Element war, da gehen ja zum Teil Studien, die man gemacht hat, ein bisschen auseinander. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Auf jeden Fall ist es ein Kampagnenelement geworden. Das kann es diesmal auch sein. Gerade im Entscheidenden halte ich es im Moment nicht.
Jetzt sind wir ja momentan in einer Zeit, wo wir extrem stark von Nachrichten zugeflutet werden und die weltpolitische Lage rund um den Iran-Krieg ist hochkomplex. Hat so ein Ereignis in heutiger Zeit überhaupt genug Kraft in Anführungs- und Schlusszeichen, um bis zum Urnengang präsent in den Köpfen zu bleiben?
Nein, eigentlich nicht. Aus globaler Sicht auf keinen Fall. Da gibt es viel Wichtigeres und viel Entscheidenderes. Natürlich aus der innenpolitischen Sicht muss man vor allem die Verarbeitung von einem Ereignis anschauen, nicht das Ereignis selber. Das Ereignis selber ist zu gering. Die Verarbeitung kann sein, wenn es zu einem Kampagnenelement auswächst, das entscheidend ist. Im Moment denke ich einfach, die Dichtestressdiskussion, die ist eingespuren gewesen, die ist angelegt gewesen, dass wir über das diskutieren, mit der Folge von der Infrastruktur, die nicht reicht, und dann der Vorwurf, dass die Politik versagt hat. Das Muster halte ich immer noch für stärker für die ganze Diskussion oder für die Entscheidfindung.
Ich würde gerne das Schlagwort Dichtestrasse nochmal aufnehmen. Was denkt ihr, wie gut informiert sind die Schweizerinnen und Schweizer jeweils vor so einer Abstimmung? Bleiben eben genauso Schlagwörter hängen oder sind die Abstimmenden wirklich gut informiert?
Ja, man kennt zwei Entscheidungsmodi. Der eine ist die informierte Entscheidung. Das ist vor allem bei den interessierten Leuten der Fall. Das ist in der, sage ich mal, die ersten zwei Drittel von einer Kampagne das dominierende Element. Man bildet sich seine Meinung, entweder indem man beide Seiten anlässt oder man Verstärkung holt, bei dem, wo man dazu neigt. Aber man bildet sich seine Meinung aufgrund von zusätzlicher Information und aufgrund von zusätzlicher Gewöhnung mit Information, die dann immer stärker soll werden. Das bestätigt sich auch in dem Fall. Die Meinungsbildung ist früher in einem hohen Mass vorhanden gewesen. Die Leute haben sich können entscheiden, zu einem erheblichen Mass. Ich habe, glaube schon mal in der letzten Sendung gesagt, etwa zu 80%, denke ich, haben informierte Entscheidungen. Dann kommen die Last-Minute-Entscheidungen, die Entscheidungen in der letzten Minute, wenn ich mich nicht kann entscheiden kann, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich nehme nicht teil, weil ich sage, ich kann mich nicht entscheiden, oder ich entscheide mich aufgrund von einem Schlagwort, von einem entscheidenden Schlagwort, und das ist dann quasi so ein Shortcut. Ich nehme einfach eins für alles und sage, okay, das hat mich jetzt halt einfach überzeugt, und das kommt vor, das ist nachweislich, aber es ist sicher nicht Mehrheit.
Jetzt ein anderes Schlagwort für Nachhaltigkeitsinitiativen, wie sie ja eigentlich heisst, ist die magische Zahl von diesen 10 Millionen. Stimmen die Leute eigentlich über eine konkrete Grenze ab? Oder ist es mehr ein Bauchgefühl, dass die Schweiz in Anführungszeichen heute schon zu voll ist?
Ja, über die Schweiz voll ist, wissen Sie, das hängt ja sehr stark vom Standort oder vom Standpunkt ab. Wenn ich mit Chinesen rede, sagen sie, die Schweiz ist leer. Wenn ich auf Island gehe, sagen sie, die Schweiz ist bumsvoll. Das heisst, es kommt auf die Referenz drauf an. Und die Referenz ist in einer innenpolitischen Situation ist eigentlich das politische Koordinatensystem. Rechts gibt es eine klare Vorstellung, dass die Schweiz zu voll ist. Das ist bei Leuten, die auf der rechten Seite stehen, bei älteren Leuten ist das der Fall, dass man eigentlich davon ausgeht, die Schweiz, wie man sie kennt hat, die ist weniger vorhanden, die ist nicht mehr vorhanden, weil wir zu viele Leute haben. Andere Leute finden eigentlich das gut, dass wir eine Durchmischung von der Bevölkerung haben, leben die Städte mit viel höherer Dichte, als das in Obwalden oder in Uri der Fall ist, und sie haben auch kein Problem damit.
Bei der Masseneinwanderungsinitiative 2014 hat ein ähnliches Grundgefühl gelangt, um dann am Schluss eine knappe Mehrheit zu gewinnen. Was denken Sie, ist heute anders als 2014?
Ja, ich glaube, 2014 hat es letztlich eine Umfrageserie gegeben, heute gibt es drei. Die eine Umfrageserie hat damals eine zunehmende Zustimmung zur Initiative gegeben, wenn auch noch nicht 50%. Aber der Trend ist damals richtig ja gegangen. Und das ist eigentlich wichtig gewesen. Und schlussendlich ist das, was am Schluss passiert ist, nur noch die Verlängerung von dem, was man gesehen hat. Heute haben wir drei. Und wir haben drei Serien, wo alle drei das Gleiche sagen, wenn auch ein bisschen unterschiedlich stark. Alle drei sagen, wir haben einen fallenden Trend bei der Zustimmung. Und wir haben eine Abnahme, die von anfänglich unentschieden oder sogar leicht ja, zum heute einheitlichen, mehrheitlichen Nein.
Mit welchen Argumenten hätte jetzt das Nein-Lager Boden gut gemacht?
Ich denke, das wichtigste, wenn auch nicht das alleinselig machende Argument, aber das wichtigste Argument ist und bleibt die wirtschaftlichen Konsequenzen, die Folgen von einer Zustimmung zu dem, die gewisse Unsicherheit auslöst, und das löst zwangsläufig auch Ängste aus gegenüber dem. Ich würde sagen, es ist kombiniert noch mit der Erfahrung, dass das Verhältnis zur EU, sage ich jetzt mal, brüchig ist und auch sehr schnell kann zerbrechen, und dass man nicht soll jetzt, ohne allzu grosse Not, dass man das sollte jetzt sprengen. Und last but not least würde ich sagen, das dritte wichtige Argument war der Fachkräftemangel, der vorgeführt wurde und der für viele erlebbar ist im Gesundheitsbereich, aber auch in der Gastronomie.
Ein weiterer interessanter Punkt bei der Umfrage, der mir ist aufgefallen ist, dass die Stimmabsicht eben geht richtig Nein, aber gleichzeitig erwarten viele von den Befragten eher eine Annahme.
Mit vielen wäre ich vorsichtig, wir erwarten eigentlich nicht eine Annahme, wir erwarten ein knappes Ergebnis. Das würde ich sagen, das stimmt auch. Das ist das Grundgefühl, das in dieser Kampagne entstanden ist und das auch verbreitet ist. Also es gibt nicht eine riesige Sicherheit, dass es in die eine oder die andere Richtung kippt. Die Umfragen sind vielleicht sogar ein bisschen deutlicher als das Gefühl, das kann sein. Das Gefühl ist medial produziert, entstanden, aber auch es ist Ausdruck davon, dass man halt in vielen Leuten eine gewisse Ambivalenz ist. Man hat viele Argumente dafür, man hat aber vielleicht auch einzelne Argumente dagegen oder umgekehrt.
Jetzt würde ich gerne noch über die Mobilisierung reden. Wenn man jetzt das heutige Medienecho auf die neuesten Umfrageresultate anschaut, ist es für dich klar, die Mobilisierung wird entscheidend sein. Jetzt ganz plump und einfach gefragt, was heisst das genau?
Mir hat eine gute Erfahrung, dass eigentlich mehr Leute sich schon eine Meinung gebildet haben, als effektiv teilnehmen. Das ist ein Phänomen, das bei Schweizer Abstimmungen recht häufig der Fall ist. Also nehmen wir an, wir haben 50% Beteiligung, haben vielleicht 60 Leute ihre Meinung gebildet. Jetzt kommt es darauf an, wer die Differenz von diesen 10%, die eine Meinung sich gebildet haben, aber nicht sicher teilnehmen, wer die kann abholen. Entweder aus Gründen sind das, wenn sie sich nicht beteiligen wollen, weil sie gerade etwas anderes zu tun haben, weil sie es vergessen haben, oder, was auch immer wieder vorkommt, weil sie halt eben nicht wirklich ganz entschieden sind bis in den letzten Punkt. Also kommt es eigentlich darauf an, wer bei der Mobilisierung vorentschiedene Menschen jetzt noch überzeugen kann, effektiv zu müssen abstimmen. Von dem gibt es relativ viel. Und das hängt sehr stark davon ab, wie stark Kampagnen am Schluss sind, go to vote. Also nicht nur, du musst für mich stimmen oder du musst gegen mich stimmen, sondern go to vote heisst, es kommt darauf an, dass deine Stimme auch abgegeben wird. Und das passiert sehr häufig durch Involvierung. Das heisst, Menschen müssen involviert werden durch andere Menschen, die abstimmen. Sie müssen überzeugt werden, dass es wichtig ist, dass du abstimmen gehst. Sie müssen also quasi sich ein Gruppengefühl entwickeln und in diesem Gruppengefühl sich auch mitgenommen und mitgetragen fühlen.
Wenn ihr von diesem Gruppengefühl redet, haben dort Verbände und Parteien überhaupt so einen Einfluss oder passiert das mehr jetzt im privaten Umfeld in diesem Fall?
Also Verbände haben einen Einfluss, weil sie grundrichtig von einer Kampagne vorgehen und meistens über nicht unerhebliche finanzielle Mittel verfügen und damit auch können die Kampagne, eine lange Kampagne, auch besser steuern. Bei den Parteien haben zwei Parteien zweifelsfreien Einfluss. SVP und SP haben zweifelsfreien Einfluss auf Beteiligung, aber sie haben auch zweifelsfreien Einfluss auf die Meinungsbildung. Effektiv, sagen Sie es zu Recht, in der Schlussphase kommt es halt dann darauf an, ob die Verbände, die Parteien, Leute vor Ort haben, Leute in den Regionen haben, Komitees haben, die effektiv den Urnengang organisieren, die etwas davon tun, dass man effektiv am Sonntag oder eins vorher brieflich geht, abstimmen. Und ich glaube, das ist dann effektiv etwas vom näheren Umfeld. Da spielen Familien eine Rolle, da spielen aber auch Freunde eine Rolle, da spielt die Community, in deren ist, spielt man eine Rolle. Wenn die Community zweifelnd ist, sagt man ja, vielleicht lohne ich es halt auch sein. Wenn sie entschieden ist und wenn mein Umfeld entschieden ist, dann bin ich auch schneller bereit, mich selber zu engagieren.
Die Abstimmung ist am 14. Juni, das heisst, es bleibt nicht mehr viel Zeit und gemäss der Umfrage wird die Abstimmung in der Mitte entschieden. Denkt ihr, dass jetzt die jeweiligen Seiten ihre Message noch anpassen oder machen sie genau gleich weiter wie vorher?
Da habe ich ein bisschen Zweifel, ganz ehrlich gesagt. Die Kampagne ist hoch polarisiert, rund um die Migrationsfrage hoch polarisiert. Es hat eine gewisse Radikalisierung von der Argumentation auf beiden Seiten gegeben. Die SP und die Grünen wollen gar nicht auf das Thema von der SVP einsteigen. Die SVP ihrerseits findet, die Linken sind sowieso Landesverräter und wollen sowieso direkt in die EU. Das heisst, wir haben eine gewisse Radikalisierung in der Argumentation. Das nützt gar nichts, um Leute, die in der Mitte oder im Zentrum sind, können ansprechen. Die wollen noch eine konkrete Antwort auf ihre unmittelbare Situation, die sie erleben, oder sie wollen eine konkrete Antwort, warum sie müssen Ja sagen bei einer Initiative, die vielleicht doch nicht bis ins letzte Jota glückt ist.
Jetzt möchte ich noch einen Schritt zurück machen. Jetzt sieht es in der neuesten Umfrage nach einem Nein-Trend aus, oder wie ich vorher gesagt habe, eigentlich einen kontinuierlichen Nein-Trend. Was hat die Umfrage selbst für einen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten? Also kann es sein, dass jetzt ein Gegner von Initiativen sich sagt, jetzt sieht es ja eh nach einem Nein aus, ich gehe nicht mehr abstimmen?
Ja, das sind viel diskutierte Themen und es gibt insgesamt 6 Hypothesen, das würde als Sendung allein gefüllen, die Hypothesen, weil es diskutieren. Viele von denen, die das gesamthaft untersucht haben, sagen, die meisten von diesen Effekten neutralisieren sich gegenseitig, weil es gibt für Pro und Contra, es gibt auf die Ja- und für die Nein-Seite gibt es solche Hypothesen. Ich würde jetzt mal sagen, Umfragen beeinflussen zweifelsfreie Kampagnen, das heisst, sie beeinflussen, was jetzt noch am Schluss passiert in der Kampagne, sie beeinflussen die Strategen, sie beeinflussen die noch taktischen Entscheidungen von den letzten Tagen. Ob sie Bürger und Bürgerinnen zu einer Meinungsumkehr bewegen, glaube ich nicht. Das ist vielleicht bei einem Thema, das noch nicht entschieden ist oder das noch nicht letztlich entschieden ist, wie beim Zivildienstgesetz, noch eher der Fall. Das ist bei einem Thema, das wir jetzt seit etwa 2 Monaten intensiv diskutiert haben, höchst unwahrscheinlich der Fall.
Jetzt, ihr habt im letzten Gespräch mit dem Durchblick erwähnt, dass sich die Initianten, also nicht die Gegner, wahrscheinlich ein knappes Nein würden wünschen. Könnt ihr euch auch vorstellen, dass die Initianten jetzt nach diesen ersten Umfragen sogar ein bisschen auf Bremse gestanden?
Nein, eher nicht. Ich glaube, wie soll ich sagen, der Wunsch ist natürlich zweifelsfrei, man will gewinnen und man setzt auch alles ein, zu gewinnen. Und wenn ich die SVP, so wie ich sie kenne und wenn ich sie anschaue, dann ist sie eine Partei, die an Dupri gewinnen will. Also das kommt sicher nicht in Frage, dass man als taktisches Nein oder Ja eingesetzt hat. Sie hat vielleicht gemerkt, dass man ein bisschen Mühe hat, dass es Einwände gibt, die beachtlich sind, die beträchtlich sind. Und sie hat ja dann in der Schlusskampagne eigentlich eine neue Art von Kommunikation versucht zu entwickeln, Zeichen setzen. Das heisst, nicht eigentlich Verhältnis ändern, wie das am Anfang von der Kampagne der Fall war, sondern Zeichen setzen. Da kann man durchaus sagen, da ist ein gewisser Wandel hat stattgefunden gehabt und es kann vielleicht auch ein Ausdruck von dem sein, was sie gefragt haben.
Also sprich, es kann nicht sein, dass man jetzt so fast ein bisschen unfreiwillig in eine Art Brexit-Situation reinschlittert, wo eigentlich gar nicht gewünscht ist.
Nein, das halte ich schon nicht für allzu wahrscheinlich. Wahrscheinlicher halte ich, dass viele auch Aktive in einer Kampagne eigentlich immer noch eine Second-Best-Position haben, die sagen, wenn ich den nicht gewinne, dann wollte ich wenigstens ein knappes Ergebnis haben, weil so können wir weiterhin politischen Druck aufbauen. Und das halte ich durchaus für möglich. Dass das mit Absicht gemacht wurde, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Möglich, dass man sagt, ja immerhin, das ist Second-Best, das ist die zweitbeste Variante. Viel verlieren, 40, 60, das wäre dann so katastrophal, dass das Thema relativ schnell wieder von der Agenda würde verschwinden.
Gut, jetzt zum Schluss, letzte Frage. Ich weiss, ihr schaut nicht gerne Kristallkugeln, aber jetzt aufgrund von der aktuellen Umfragenwert ergänzt durch den Einfluss von Tat vor Winterthur, wie wird sich die Schweiz am 14. Juni entscheiden?
Meine Schätzung ist nein, wenn auch nicht allzu deutlich.
Gut, Herr Langean, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und dass ihr Zeit genommen habt.
Merci.
Hast du dir deine Meinung schon gemacht und hat der Angriff zu Winterthur deine Abstimmungsabsichten beeinflusst? Schreib es uns in die Kommentare. Falls du keine weitere Folge verpassen willst, abonniere uns doch dort, wo du deine Podcasts hörst. Mein Name ist Christoph Gaschlen. Danke fürs Zuhören.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.